Und das Schöne ist, dieser innere Raum, der ist immer schon da. Also ich muss den nicht machen, ich muss den auch nicht erzeugen. Den habe ich in mir, der ist da und der ist auch zugänglich.
Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Welche Sehnsucht ist das, die über die Jahrhunderte hinweg Menschen immer wieder in Klöster gezogen hat? Und geht Klosterleben auch online? Sozusagen Kloster aus der Steckdose. Für diejenigen von euch, die jetzt denken, das könnte was Feines sein, habe ich eine gute Nachricht. Das gibt es nämlich tatsächlich. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin, und begrüße euch, liebe Zuhörende, ganz herzlich zu dieser Episode zum Thema Netzkloster. Es hat keine physischen Räume, aber eine coole App, die man im App Store unter dem Stichwort Netzkloster herunterladen kann. Ich freue mich riesig, das Netzkloster zu Gast zu haben. Ein wirklich innovatives Projekt. Es ist tatsächlich so, dass es unseres Wissens kein vergleichbares Kloster gibt. Ich darf ganz herzlich den Netzabt Simon begrüßen. Hallo Simon.
Hallo Johanna, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ebenso herzlich begrüße ich die Netzäbtissin Sarah.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es ist eine methodistische Gründung und wird seit einiger Zeit von der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich mitgetragen. Es ist eine Gründung aus der Corona-Zeit und weil es sich so bewährt hat, wird es weitergeführt. Meine erste Frage an meine Gäste: Seid ihr Menschen oder seid ihr Bots? Und könnt ihr das beweisen?
Natürlich können wir das beweisen. Wir sprechen nämlich ganz freundlich, so wie es auch Bots tun würden. Kommt und überzeugt euch selbst, indem ihr mal im Netzkloster reinschnuppert. Das würde uns freuen. Und wir haben sogar einen Übungstag im Jahr in Präsenz, genau um eben beweisen zu können, dass es uns auch in Fleisch und Blut gibt.
Sehr gute Antwort, Simon. Ja.
Ich bin digital verbunden mit dem Netzkloster. Und Sarah Dohan, du charakterisierst dich selber als jemand, der Stille übt. Du bist Theologin, Soziologin und Yoga- und Meditationslehrerin. Und am Ende unserer Podcast-Aufnahme darf ich das Wort dann an dich übergeben und du wirst uns circa 5 bis 7 Minuten eine Vorstellung geben von dem Leben im Netzkloster. Du wirst da eine Meditation machen mit uns.
Ja, genau. Sehr, sehr gern.
Und Simon, Simon Weinreich, du betrachtest dich selbst als Ermöglicher und Begleiter von geistlichen Prozessen. Du bist reformierter Pfarrer in Zürich und arbeitest in Teilzeit auch für die methodistische Kirche. Und bei dir bin ich ganz sicher, dass du ein Mensch bist. Du warst schon mal mit Klangschalen und einem Greenscreen bei uns im RevLab. Über die Jahrhunderte hinweg haben wir dieses Phänomen, dass es Menschen immer wieder ins Kloster zieht. Ich frage mich, was ist das für eine Sehnsucht? Ich möchte gerne bei eurer Sehnsucht ansetzen. Vielleicht Simon, machst du den Anfang. Was ist es, was dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ja, das war eine Krise, die ich durchleben musste vor etwa 5, 6 Jahren. Beruflich, aber auch privat. Ich habe da einfach schlecht geschlafen über Monate, hatte viel, viel Kopfschmerzen und habe irgendwie gemerkt, ich muss was ändern. Hatte Belastungen und so eine Erschöpfungs-, ja, es war dann nicht jetzt eine wirkliche Depression, aber einfach so Erschöpfungszustände. Und schon viel länger, schon seit Anfang meines Studiums, begleitet mich so die kontemplative Spiritualität von Taizé. Und ich habe dort dann einfach die Quelle gefunden in der regelmäßigen Stille, die mich auch durch diese Zeit durchgetragen hat. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich möchte das kultivieren und einfach so mir zur Gewohnheit machen, regelmäßig still zu werden, abzuschalten, eine Oase im Alltag einzubauen, dass mir das auch nicht mehr passiert, dass ich hier Resilienz entwickeln darf.
Und wie ist das bei dir, Sarah?
Ich glaube fast, dass das ähnlich ist, nur bei mir ist das ein bisschen länger her. Ich glaube, das war so vor 12 Jahren auch eine Krisensituation. Ich habe damals als Pastorin gearbeitet und es war einfach sehr laut in meinem Job und in mir drinne auch. Ich habe da irgendwie nicht nach innen finden können und auch mich nicht gut spüren können. Ich habe da wenig Bezug gehabt und habe aber gemerkt, es gibt diese Sehnsucht nach einem inneren Raum, einen Raum, der erstmal leer ist, wo diese äußeren Stimmen so ein bisschen ja einfach nicht hineinkommen. Und ich habe dann gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, diesen inneren Ort zu finden. Ich bin dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen mit Ende 20, habe eine Ausbildung gemacht als Yogalehrerin über mehrere Jahre und auch als Meditationslehrerin, um mich auf diesen Weg zu begeben, also mir sozusagen eine Art Rahmen zu schaffen, um ein Geländer irgendwie zu bekommen, um den Weg nach innen gehen zu können. Und ich war sehr schnell sehr angefixt davon und habe in meinem Theologiestudium schon Spiritualität und Mystik damals als Schwerpunktthema gehabt. Aber so richtig praktisch wurde das als Übungsweg für mich eigentlich erst mit Ende 20, also vor gut 12 Jahren. Und mich hat die Faszination für diesen inneren Ort und für diesen Ort, wo wir von Stille gefunden werden können, irgendwie bis heute nicht losgelassen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon auch so lange in diesem Beruf arbeiten kann, wo ich irgendwie Rahmen und Raum halten darf, um mit Menschen gemeinsam an diesen inneren Ort zu gehen.
Rahmen und Raum halten? Raum halten, kannst du das noch ein bisschen spezifizieren?
Ich glaube, es braucht, um diesen Weg, wir werden das auch nachher in der Meditation kurz erfahren, ich glaube, es braucht, um diesen Weg nach innen zu gehen, auch einen gewissen äußeren Raum. Und wenn da eine Person ist, die eine Art smoothes Geländer baut, um da hinabzugehen in diese Tiefe und in diese Stille, dann ist es einfacher, als wenn ich mich einfach alleine hinsetze und schweige. Dann wird es erstmal furchtbar laut innerlich. Die inneren Stimmen sind meistens sogar noch lauter als die äußeren. Und es hilft sehr, wenn da eine Person ist, die für mich diesen Raum ein Stück weit aufmacht und auch hält und dann irgendwann aber auch selber den Schritt da wieder so ein bisschen rausgeht, um dann auch das geschehen zu lassen, was in diesem inneren Raum dann geschehen möchte. Und was das genau ist, das haben wir nicht in der Hand. Das ist Gnade. Und irgendetwas ereignet sich dort und manchmal auch nichts, manchmal sind wir einfach nur dort, aber manchmal ereignet sich auch etwas und das ist dann eine einfach tiefe Erfahrung.
Ich versuche jetzt von der Gnade zu einem kleinen Werbeblock überzuleiten. Am 6. und 7. September gibt es nämlich in Zürich wieder das RevLab Podcast Festival. Und wenn ihr die Menschen hinter dem Netzkloster persönlich kennenlernen möchtet, habt ihr bei unserem Festival Gelegenheit dazu bei geführten Meditationen. Ich spreche übrigens auf dem Festival mit dem Jesuiten, Zen-Meister und Bestsellerautor Niklaus Brandschen über Schamanismus und darüber, dass es hoch an der Zeit ist, endlich Vorurteile loszulassen. Für sein neues Buch hat sich Niklaus Brandschen auf die Spur schamanischer Weisheit begeben. Wenn ihr meinen Podcast Die Theo Lounge abonnieren möchtet, freue ich mich. Sie wird übrigens ab Herbst unter einem neuen Namen weiterlaufen, Himmel und Erdung. Mir ist jetzt, als ihr gesprochen habt, aufgefallen, dass ihr da einen Weg beschrieben habt. Ich kann auch klassische Motive da finden, die wir aus der christlichen Geschichte kennen aus der Geschichte, natürlich auch von anderen Religionsgemeinschaften, nämlich, dass es da wie so eine Wende gibt im Leben oder einen Versuch, anders weiterzumachen und dann eine Wegstrecke. Da fragt man sich nun, wo steht ihr denn da heute?
Ich glaube, ich würde sagen, ich stehe eigentlich immer noch am Anfang. Und ich glaube auch, dass ich noch sehr lange am Anfang stehen werde. Also, dass ein immer wieder neuer Anfang ist, dass man auch nie das Ziel jetzt erreicht, dass man ganz diesen Weg nach innen beschreiten kann und dann ist man einfach dort, sondern dass das immer wieder ein Üben ist, ein lebenslanger Übungsweg.
Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Der Weg ist, oder diese Übungspraxis ist sehr fest in meinem Leben verwurzelt. Für mich, also ich bin jeden Tag an diesem inneren Ort, immer morgens nach dem Aufstehen. Das ist sehr ritualisiert und sehr tief in mir drinne, weil ich das einfach schon Jahre so tue. Es ist so wie Zähneputzen für mich. Ich merke auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil ich irgendwelche Workshops unterrichte und es ist zeitlich dann eng, dann merke ich, dass mir das fehlt, wenn das da mal keinen Platz hat. Es gehört für mich so zum Tag dazu, in dieser Stille auch zu starten. Und es ist aber auch genauso, wie Simon gesagt hat, dass es immer wieder ein Neuanfang ist. Und es gibt Tage, da ist es irgendwie einfacher, an diesem Ort zu landen. Es gibt Tage, da ist es unglaublich laut innen drin. Manchmal ist es auch laut außen, weil da irgendwie Kinder sind oder irgendwelche Leute, die irgendetwas wollen. Und das Schöne ist, dieser innere Raum, der ist immer schon da. Also ich muss den nicht machen, ich muss den auch nicht erzeugen. Den habe ich in mir, der ist da und der ist auch zugänglich. Und ich kann mich dort aufhalten. Ich brauche diesen Moment, mich hinzusetzen, meinem Atem zu folgen und mich Stück für Stück so dorthin tragen zu lassen. Aber der Raum an sich, der ist in jedem Menschen vorhanden, das glaube ich zumindest.
Tara, du hast ganz schön beschrieben, dass man das eben zu einer Gewohnheit machen kann. Und wir Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere und da helfen uns solche Formen, solche Rituale, die sich immer wiederholen, dass wir eben dieser Beliebigkeit ein bisschen entkommen. Und manchmal hat man mehr Lust und manchmal weniger, aber wenn man es zum Ritual macht, dann geht man eben auch in die Stille, wenn man jetzt gerade keine Lust drauf hat. Und genau auch deshalb gibt es das Netzkloster, dass wir uns gemeinsam als Gemeinschaft unterstützen auf diesem Weg und die Verbindlichkeit so auch wachsen kann.
Der innere Raum ist da, sagt ihr. Und hinzu kommt jetzt der digitale Raum beim Netzkloster. Und wie schon eingangs angedeutet, es ist tatsächlich bislang eines von wenigen rein digitalen Klöstern der Welt. Es ist also ein echtes Pionierprojekt. Und nun meine Frage an euch, wie gestaltet sich denn das spirituelle Leben im Netzkloster?
Ja, unser Hauptstandbein sind regelmäßige Treffen. Wir haben aktuell 4 Uhrzeiten am Tag, in denen man sich per Zoom einloggen kann für die gemeinsame Stille. Und alles andere, was wir tun, hilft eigentlich oder ist unterstützend für diese regelmäßigen Treffen. Das sind einerseits Kurse. Wir haben einen kleinen Shop mit Hardware, Meditationsbänke, Kerzen und so weiter, dass man sich zu Hause eine Klosterzelle einrichten kann. Und wir haben diesen einen Übungstag im Jahr.
Übungstag ist jetzt digital oder ist das analog?
Der ist analog, genau. Das ist eben diese eine Ausnahme, dass wir wissen, dass wir nicht Bots sind.
Normalerweise sind monastische Orte, also sprich Klöster, meistens außerhalb von urbanem Leben gelegen, einfach in ruhiger Natur. Und das ist auch super schön. Ich arbeite auch in solchen Kontexten und das ist total gut, dieses Rausfahren, dort sein, einen Raum haben, der ganz viel Ruhe schon mitbringt, das macht es dann nochmal einfacher. Aber es lässt sich nicht so leicht in unser Leben hinein integrieren und in unseren Alltag. Und wir mit dem Netzkloster, wir sind wirklich sehr nah, weil es ist nur dieser eine Klick, in diesen gemeinsamen Zoom-Raum zu kommen und dann dort Menschen zu treffen. Wir üben gemeinsam dann, uns von der Stille finden zu lassen. Und es ist niederschwellig und es ist sehr einfach, in den Tag einzubinden. Auch durch die vier Zeiten, die wir anbieten, gibt ja da ganz verschiedene Typen von Menschen, was da auch gut in den Alltag hineinpasst. Und so ist die Struktur sozusagen gegeben, um in ein Üben reinzufinden, ohne dass ich mich jetzt irgendwie in die Bahn setzen muss oder dass ich eine Reise ins Kloster buchen muss. Ich kann einfach sehr schnell dabei sein. Und das ist, glaube ich, so das Schöne an diesem Projekt auch.
Es gibt das Netzkloster inzwischen 4 Jahre, also 2021 ist das in der Schweiz gestartet worden. Wie sieht denn diese bisherige Geschichte aus und wer hatte die Grundidee?
Gegründet hat es David Jacki, er war Pastor in der EMK und eigentlich hatte er ein diakonisches Projekt gegründet. Und hat dann gemerkt, sie sind als Gemeinde sehr aktiv und er möchte noch einen kontemplativen Teil dazu setzen. Und dann kam gerade die Pandemie und deshalb hat er diesen kontemplativen Teil von Grund auf online ins Leben gerufen und das eben Netzkloster genannt. Und das war am Anfang ganz klein, waren 4 Personen, die miteinander so verbunden waren. Und ja, es gab ja in der Pandemie viele Projekte, die da entstanden sind. Viele sind mittlerweile wieder gestorben und das Netzkloster, das war einfach so eine gute Idee, ein Konzept, das funktioniert, dass es eben auch die Pandemie überdauert hat und stetig am Wachsen ist. Es kommen immer wieder neue Menschen dazu, die reinschnuppern, die dann auch hängen bleiben und das freut uns sehr.
Wie viele sind es denn bisher?
Ja, es gibt verschiedene Formen der Zugehörigkeit. Also es gibt so den harten Kern, sage ich, das sind die Abonnentinnen und Abonnenten. Da haben wir jetzt rund 50 Personen, die so ein Jahresabo gelöst haben. Das sind die Menschen, die eben sagen, doch, ich möchte verbindlich beim Netzkloster dabei sein. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach mal reinzuschnuppern und 2 Monate kostenlos dabei zu sein und zu schauen, ist das etwas für mich? Und das sind ein paar Menschen, sind jetzt so dabei. Und dann haben wir beispielsweise die Netzkloster-App. Dort haben wir über 350 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Dann haben wir in den sozialen Medien Leute, die uns folgen. Das sind dann noch ein bisschen höhere Zahlen, Leute, die den Newsletter abonniert haben. Aber so, was man sagen kann, so die Netzkloster-Community aktuell besteht etwa aus diesen rund 50 Personen.
Und was kriegt ihr da für Rückmeldungen und was beobachtet ihr, wie es den Menschen dabei geht, mit euch diesen Raum zu teilen?
Es ist erstmal so auf den ersten Blick, dass es immer so die Frage ist, geht das im Digitalen sowas? Weil wir sind ja nicht physisch zusammen im Raum und das sind eigentlich ganz spannende Erfahrungen, die wir machen. Und zwar auch im Digitalen kann sich ein Resonanzraum aufmachen. Und das ist sehr besonders. Ich beobachte das auch in meinem restlichen Job. Ich arbeite viel digital und merke auch da, dass das möglich ist, dass es möglich ist, dass sich ein Gefühl vom Verbundensein ereignen kann, obwohl wir nicht physisch in einem Raum jetzt gerade zum Beispiel hier bei mir in Bremen sind. Und das ist total schön und irgendwie ist das, also diese Stille, ich habe das Gefühl, die macht das irgendwie. Wir sitzen ja zeitgleich. Es ist kein Video, was wir machen. Das ist auch keine Meditations-App, die wir haben, wo man dann irgendwie mal kurz eine Meditation macht, sondern wir sitzen wirklich zu dieser festen Zeit, also ganz ähnlich wie einfach auch in einem analogen Kloster. Wir sitzen zu dieser Zeit zeitgleich in unseren spezifischen Räumen. Wir sehen uns auch bei Zoom. Natürlich kann man bei uns auch die Kamera ausstellen, wenn man das mal nicht möchte, aber die meisten haben die Kamera an. Wir sagen uns Hallo und dann gehen wir zusammen in die Stille. Und das ist einfach ein Gefühl von Eingewobensein, von Verbundensein. Und ich glaube, deshalb funktioniert auch dieses Projekt und deshalb wächst es auch, weil da dieses Persönliche auch mit drin ist, was ich sehr schätze.
Welcher Meditationsrichtung folgt ihr da? Also mir fällt auf, dass ein starker stille Aspekt ist. Das erinnert mich auch ein bisschen an Zen-Sitzungen. Was ich glaube, ihr nicht so habt, ist zum Beispiel das Singen. Ich war mal in der Benediktinerabtei von Anselm Grün. Die machen natürlich ihre gregorianischen Gesänge und das steht stark im Zentrum und Gebete. Was steht bei euch im Zentrum und wo, an welche Traditionen orientiert ihr euch?
Wir sind in der Tradition der Via Cordis unterwegs, des Herzensgebets, was mit dem Zen ganz viel gemeinsam hat. Also es geht wirklich darum, dass die Stille im Mittelpunkt steht und auch Raum bekommt. Ich persönlich glaube, dass wir in unserem Leben sehr viel mit Content und Inhalten regelrecht zubombardiert werden und dass es das nicht unbedingt braucht noch in der Meditation, sondern ich glaube, es braucht eine gute Rahmung und ein gutes Ritual, was einfach hilft, in diesen eigenen inneren Raum zu finden und dann diesen Raum sich aber auch entfalten zu lassen. Und das tut dann die Stille. Da muss dann nichts mehr dazugelegt werden. Da muss auch nichts mehr hineingegeben werden. Das ereignet sich dann einfach. Und in dieser Tradition bewegen wir uns, also beheimatet in der christlichen Mystik. Aus den Quellen speisen wir uns, da sehen wir uns auch, aber auch mit einer großen Weite für Menschen, die einfach auf kontemplativen Übungswegen unterwegs sind.
Lasst uns nochmal auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede blicken. Die frühesten christlichen Klöster waren ja im 4. Jahrhundert. Da sind Mönche in die Wüste, haben die sich zurückgezogen im heutigen Syrien und Ägypten. Und dann im frühen 6. Jahrhundert, Benedikt von Nursia hat das Kloster Monte Cassino gegründet und diese erste Ordensregel formuliert, die Benediktinerregel. Und da fällt ja auf, man macht Gelübde, also man verpflichtet sich zu sehr viel. Rückzug aus dem geschäftigen Leben, Rückzug von der Familie, Keuschheit, Armut, Gehorsam. Dafür bekommt man dann eine sehr intensive Gemeinschaftserfahrung. Beim Netzkloster ist ja die einzige Verpflichtung, einen Jahresbeitrag zu entrichten, der ist in der Höhe etwa 2 Airbnb-Übernachtungen oder ein feines Dinner für 2 Personen. Also die Schwelle ist sehr niedrig. Die Gemeinschaft, kann ich mir vorstellen, entsprechend aber auch eher lose. Dafür kann das Netzkloster schier unendlich wachsen, weil es ja nicht an einen Ort gebunden ist, sondern nur an Zeit. Wie sieht denn euer Wachstums- und Entwicklungskonzept, eure Vorstellung, eure Wunschvorstellung auch aus?
Du hast das schön erklärt, was da auch die Unterschiede sind. Eben deshalb finde ich Netzkloster, wenn man mit Mönchen oder Nonnen spricht, die in einem richtigen Kloster sind, dann schäme ich mich manchmal auch ein bisschen so zu sagen, ja, ich habe ja auch ein Kloster, so mit Anführungs- und Schlusszeichen, auch Netzabt und Netzabtissin ist auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Aber wichtig ist, dass wir eben an dieser Tradition anknüpfen und vor allem diese Tagzeitengebete, dass wir die praktizieren möchten in unserem Alltag. Und du hast den Wachstumsmarkt angesprochen. Genau, das ist ja tatsächlich etwas, das global funktioniert. Wir haben auch einen Teilnehmer, der ist in Thailand, ein ausgewanderter Schweizer, und er nimmt ebenfalls an unseren Meditationen teil. Wegen der Zeitverschiebung natürlich ist dann seine Mittagsmeditation unsere Morgenmeditation. Und jemand aus Oslo, der sich zuschaltet, hat auch schon Leute aus Kairo. Also ebenso von der Ort spielt keine Rolle. Was uns begrenzt, ist die Sprache. Wir sprechen Hochdeutsch miteinander und die Texte werden auf Hochdeutsch gelesen. Also das ist das Einzige, was uns eigentlich noch begrenzt.
Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurück auf diese Ordensregeln, die es da gab und die es auch heute in einigen Klöstern auf jeden Fall noch gibt. Ich glaube, uns ist es wichtig, dass wir in einer Spiritualität uns bewegen, die sehr nah an unserem Leben und an unserem Alltag ist, also sehr verbunden. Dieser Weg nach innen, den wir gehen, ist immer auch ein Weg nach außen. Und das macht ja auch die christlichen Formen der Meditation, der Kontemplation ganz sehr aus. Dieses, ich gehe nach innen, um dann auch wieder die Augen wirklich zu öffnen und mich meinem Leben zu widmen, gesellschaftlichen, politischen Belangen, also mittendrin zu sein. Das heißt, wir gehen nicht in den Rückzug, um den Rückzug als solchen zu feiern, wie das auch in vielen Traditionen tatsächlich ist, auch so eine Form von, ich ziehe mich raus, auch eine gewisse Weltflucht auf jeden Fall, die damit verbunden sein kann, muss nicht, aber kann. Ich glaube, diese Richtung, die wir versuchen miteinander zu üben, ist dieses immer wieder in diesem inneren Raum zu sein, immer wieder auch in dieser Stille zu verweilen, in dieses Sein statt zu tun reinzukommen, in diese Qualität von ich bin und dann aber mich wieder dem Leben zu wenden. Genau, und da diese Verknüpfung quasi von Spiritualität und Alltag, Kontemplation und Aktion, könnten wir auch sagen, die ist uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Dieser Wechsel zwischen, wie du Sarah auch gesagt hast, oder zwischen Ora et Labora, darauf zurückgeht auf Antonius, einer dieser Wüstenväter, die du schon genannt hast, Johanna, der Bete und Arbeite, dieser Wechsel von Aktion und Kontemplation, genau.
Immer wieder habe ich das Bedürfnis, mich zurückzunehmen, zurückzuziehen. Naheliegend wäre es ja dann, den Computer zuzuklappen und den Netzkabel auszustecken. Aber dann müsste noch Zeit sein und Energie, einen Ort aufzusuchen, um in Gemeinschaft kontemplieren zu können. Und da kommt mir auch das Netzkloster sehr entgegen. Ich habe mich ja jetzt auch bei euch, ich weiß nicht, was bin ich da, ein Schnuppergast oder vielleicht dann bald Novizin.
Novizin
habe ich mich angemeldet. Simon und Sarah, was wir ja momentan erleben, ist ja im analogen Bereich ein Klostersterben. Es gibt da fast überall, nicht ganz überall, aber in vielen, gerade den großen traditionellen Orden, Nachwuchsprobleme. Aber auch die christlichen Bildungshäuser, da gab es ja in den 70er Jahren einen Boom, auch sie haben große Probleme. Für die Schweiz habe ich Zahlen. Von 38 christlichen Bildungszentren haben in den letzten 25 Jahren 15 Häuser ihre Tätigkeit eingestellt. Und weitere 10 Häuser bieten nur noch wenige oder keine eigenen Kurse an. Und die 5 verbliebenen Bildungszentren, die den Kirchen gehören, haben eine unsichere Zukunft. Und dann gibt's noch mal 4 in der Schweiz verbliebene Bildungszentren, die religiösen Gemeinschaften gehören. Das ist Matli, Neuschönstadt, Ilanz und Bigorio. Und das LaSalle-Haus, das hat vor kurzem seine Tätigkeit einstellen müssen. Vielen hat das sehr, sehr wehgetan. Das war ein spirituelles Zentrum, das in der Schweiz, aber auch weit darüber hinaus gewirkt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Netzkloster wirklich ein Zukunftsmodell ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Was sind denn eure Wünsche und Vorstellungen und Visionen, was so jetzt die nähere und mittlere Zukunft des Netzklosters anlangt?
Wir haben in den letzten 4 Jahren eigentlich auf, gerade was den Rhythmus angeht in der Woche, haben wir auf Quantität gesetzt. Also am Anfang waren das 2 Uhrzeiten in der Woche, Mittwochmorgen die Laudes und am Donnerstagabend die Komplett. Und eben jetzt sind wir bei 4 Uhrzeiten am Tag und wir merken, dass wir auch, weil die Gemeinschaft wächst, einfach auch als Gemeinschaft miteinander auf einen Weg gehen möchten, noch stärker und auch gemeinsam nach einer Ausrichtung suchen, wie wir sie jetzt auch heute beschrieben haben und den Zugang dadurch auch für neue Menschen erleichtern. Da sind wir im Moment dran, das sind so aktuelle Fragestellungen, auch dass irgendwie ja, die Struktur passt zum Wachstum, dass das irgendwie organisch gesund wachsen kann. Und dann wünsche ich mir schon, ja, dass viele Menschen das als ein hilfreiches Tool entdecken, um eben Stille in ihren Alltag einzubauen und diesen kontemplativen Weg zu beschreiten?
Ich glaube, für mich, also das hat auch so mit meiner eigenen Sehnsucht zu tun, merke ich, dass ich mir einfach wünsche, dass wir weiterhin ein Ort sind, wo christliche Mystik und damit auch ein christlicher kontemplativer Weg erfahrbar wird. Ich bewege mich als Yogalehrerin noch in ganz anderen Kontexten, wo es einfach auch viele meditative und kontemplative Pfade gibt, die ich selber auch beschreite. Und ich merke immer wieder, dass es in meiner eigenen Tradition eben auch diese Linie gibt, die vielfach nicht zugänglich ist, weil, wie gesagt, die Klöster sind meistens weit draußen, man muss hinfahren. Und in vielen Kirchen ist doch eine sehr wortlastige Spiritualität und es wird viel gesagt, viel gepredigt, viel gesprochen einfach. Und ich finde es total wichtig, diese kontemplative Linie dafür einen Raum zu schaffen und auch zu sagen, hey, wir haben die auch in unserer Tradition und das ist auch eine sehr reiche Tradition, die wir haben auf diesem Weg. Thomas von Aquin, der fällt mir gerade ein, der ist ja so ein Dominikanermönch gewesen, sehr asketischer Typ und auch ein bisschen leibfeindlich, aber es gibt so ein Zitat, das fällt mir gerade ein, der hat mal gesagt, Cognitio Dei Experimentalis, also ein experimentelles, durch lebendige Erfahrung gewonnenes Wissen von Gott oder über Gott. Und das ist etwas, was sich in dieser Stille erfahren und auch erkunden lässt. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass wir als Netzkloster einfach diesen Raum halten und dass wir einfach gute Geländer bauen, um in diesen inneren Raum hineingehen zu können. Das wäre total schön.
Das ist jetzt, liebe Sarah, eine schöne Überleitung zum letzten Teil. Wir durften mit euch im sozusagen digitalen Besucherzimmer jetzt sitzen und euch etwas kennenzulernen. Und jetzt dürfen wir, unsere Zuhörenden, auch einen Schritt weiter hinein machen ins Netzkloster. Ich darf dir, Sarah, das Wort übergeben.
Ja, wenn es dir möglich ist, dann halte einen Moment an, dort wo du stehst, dort wo du sitzt, dort wo du liegst. Vielleicht magst du dein Handy kurz auf lautlos stellen für die nächsten 7 Minuten. Und dann schließe sanft deine Augen. Wenn du magst, nimm einen tiefen, entspannten Atemzug. Dann höre dem Ort, wo du jetzt gerade bist, einen Moment zu. Nimm die Geräusche im Außen wahr. Spüre dann dorthin, wo du diesen Ort mit deinem Körper ganz konkret berührst, wo Kontaktflächen wahrnehmbar sind, wo du merkst, da bin ich gerade gehalten, da bin ich gerade unterstützt. Finde von dort aus in eine sanfte Aufrichtung hinein. Den Kopf nimm ein bisschen zurück, der ist gerade nicht so wichtig. Wenn es dir möglich ist, lege eine Hand auf den Bauchraum, die andere auf den Herzraum. Lasse Ellenbogen und Schultern sinken. Und dann spüre, wie du atmest, wie das von ganz alleine geschieht, ganz ohne dein Zutun, du nichts verändern musst. Spüre, wie es in dir einen Ort gibt, der ganz sanft pulsiert. Ich leihe uns Worte von Teresa von Avila, einer christlichen Mystikerin. Wir können also unsere Seele als eine Burg betrachten, in der es viele Gemächer gibt, und in der innersten Mitte von all diesen Wohnungen liegt die vornehmste, in der die höchst geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele geschehen. Verweile noch einen Moment an diesem inneren, geheimnisvollen Ort. Im Wissen, dass du dort nie allein bist, immer erwartet wirst. Stelle dich darauf ein, deinen inneren Raum nun langsam zu verlassen. Lass die Arme senken und nimm dazu einen etwas tieferen Atemzug. Wenn es dir möglich ist, bringe deine Hände vor dem Herzen in Kontakt. Und dann lasse deinen Kopf sinken in ein Verneigen hinein. Hier öffne deine Augen und aus deiner Mitte heraus lass dich aufrichten.